Und Mose berief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen: Leset Schafe aus und nehmt sie für euch nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Darum so haltet diese Ordnung für dich und deine Nachkommen ewiglich. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er gesagt hat, so haltet diesen Brauch. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden: Was habt ihr da für einen Brauch? Sollt ihr sagen: Es ist ein Passahopfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Dann neigte sich das Volk und betete an. Und die Israeliten gingen hin und taten, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte.
Vielen Dank, Philipp. Ihr habt ja alle fleißig zugehört, den Text gehört. Das ist aus 2. Mose 12. Und die Predigt heute habe ich überschrieben: Was Tutanchamun nicht wusste. Das ist der Titel der Predigt und ich werde nachher auch erklären, warum ich sie so betitelt habe. Erstmal freue ich mich, dass ich hier sein kann, dass wir auch zusammen das Abendmahl nehmen können und feiern können. Ich hoffe, dass es für jeden von euch ein besonderes Erlebnis wird und bereits schon ist und ein Erlebnis auch der Nähe zu Gott. Eine kleine Geschichte vorweg. Meine Mutter hatte Ärger mit ihren beiden Jungen, die ständig Dummheiten im Dorf anstellten, soll ja vorkommen, und da vereinbarte sie einen Termin mit dem Pastor vom Dorf, weil man sagte, der Pastor, der hat so ein gutes Händchen, der hat einen guten pädagogischen Schlag, der kann den Jungen da schon was beibringen. Und so schickte sie zuerst den jüngeren Sohn hin, um mit dem Pastor in Ruhe zu reden. Und ja, ging da auch hin, war ein bisschen so eingeschüchtert, setzt sich da hin zum Pastor in sein Büro. Und der Pastor fackelt auch nicht lange, der schaut ihm direkt in die Augen und er fragt ihn: Wo ist Gott? Der Junge, der weiß überhaupt nicht, was er sagen soll, der wird ganz klein da in seinem Sessel und fängt an, irgendein dummes Zeug daherzustammeln. Er weiß es nicht. Und diesmal, bei der nächsten Frage, kommt der Zeigefinger ihm noch näher und die Stimme wird lauter und der Pastor sagt: Wo ist Gott? Und dem Jungen wird ganz Angst und Bange und es kommt aber noch ein drittes Mal und der Pastor brüllt ihn diesmal an und fragt: Wo ist Gott? Und der Junge kriegt so eine Heidenangst und so einen Schrecken, dass er aufspringt, zur Tür rennt, hinaus und schlägt die Tür hinter sich zu, rennt nach Hause, die Tür geht auf, er rennt nach oben in sein Zimmer, schmeißt die Tür ins Schloss und setzt sich auf sein Bett. Keuchend, völlig fertig. Und auf dem anderen Bett gegenüber sitzt sein größerer Bruder. Und der guckt ihn an und fragt ihn: Ey, was ist denn mit dir los? Und dann sagt der Kleine: Diesmal haben wir richtigen Ärger. Sie wissen nicht, wo Gott ist. Und sie denken, wir waren's. So viel zu den Keksen von heute Morgen. Die kleine Geschichte, die macht uns deutlich, dass wir Menschen, ob jung oder alt, wir sind ganz genau so wie die beiden kleinen Jungen hier. Wir beziehen alles auf uns. Wir denken immer, es geht um uns. Und denken immer, es müsste um uns gehen. Ich werde Zeuge dieser Tatsache Tag aus, Tag ein mit meinen Kindern. Und wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich in den Spiegel hineinschaue. Und das kann in zwei Richtungen gehen, dass wir denken, es ginge immer um uns. Entweder im Negativen, dass wir uns schuldig machen für alles Mögliche, wofür wir keine Schuld haben. Das machen Kinder auch gerne und Erwachsene auch. Oder umgekehrt, dass wir denken, es müsste sich alles um uns drehen.
Und letztendlich müssen unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Ich habe neulich in einer Gruppe, in der wir zusammen waren, die Frage gestellt, etwas gemeine, aber wichtige Frage, warum wir überhaupt Christen sind, warum wir glauben. Ich habe so eine Flipchart gehabt und habe das dann also dran geschrieben, was für Antworten kamen. Ich lese euch mal ein paar von diesen Antworten vor, die dann so kamen, wo ich gefragt habe, warum sind wir eigentlich Christen und Nachfolger? Da sagt jemand, weil ich ewiges Leben haben möchte. Oder weil es mir dann besser geht. Weil mein Leben einen Sinn hat. Weil ich besser die Krisen in meinem Leben bewältigen kann. Weil ich mich auf den Himmel freue. Weil ich eine Hoffnung habe, die über den Tod hinausreicht. Das waren so ein paar typische Antworten. Und ich denke, hätten wir diese Übung heute Morgen gemacht in diesem Kreis, hätten wir ähnliche Antworten und noch ein paar mehr bekommen. Und dann haben wir diese Liste betrachtet und die Antworten fanden wir auch alle gut und legitim, aber wir mussten dabei etwas feststellen bei diesen Antworten. Wir haben festgestellt, dass es in allen Antworten, die wir gegeben haben, um uns ging. Es ging um uns. Antworten, die gar nicht dabei waren, die völlig fehlten, waren, weil ich anderen dienen kann. Oder weil mein Leben für andere einen Unterschied macht. Oder weil andere Menschen dann besser mit mir zusammenleben können, seit ich Christ bin. Das waren Dinge, die vielleicht noch gekommen wären, aber zuerst auf dieser Liste nicht drauf waren. Und so ist für viele Christen und für viele Menschen, die religiös sind, Religiosität überhaupt, eine Art der Selbstversicherung über den Tod hinaus oder der Selbstversicherung in den Krisen des Lebens jetzt. Die Sicherstellung, dass es mir gut geht oder zumindest besser geht irgendwann. Und ihr habt den Text gehört, das ist der Text der Einsetzung des Passamals damals. Er wird zweimal gegeben in diesem Kapitel 12 und wir haben die Version gehört, von Philipp vorgelesen, wie Mose mit seinen Worten das dem Volk wiedergibt und ihnen das beibringt. Und da sagt er ihr, so und so sollt ihr das machen, ne, mit dem Lamm, und dann sollt ihr an die Türpfosten dieses Blut des Lammes anstreichen. Das ist der Text von der Einsetzung des Peschach-Festes oder Passa. Das Passafest ist eines der großen Wallfahrtsfeste gewesen in Israel, also ein großes Fest, wo man hinreiste, wenn man das Geld und die Möglichkeit irgend hatte. Hier ist es entstanden, hier an dieser Stelle geschichtlich sozusagen an der Schwelle zwischen Sklaverei und Freiheit. Das ist genau dieser interessante Punkt, wo gesagt wird, hier ist Israel noch nicht frei, aber gleich ist es soweit. Wie der Text selber sagt, ist das Passafest eine Erinnerung, dass Gott seine Kinder nicht vergisst, sondern sie nach Hause bringt. Das ist die Erinnerung. An der Stelle setzt es an. Und es ist auch eine Erinnerung daran, dass es für jeden Weg, den wir gehen, mit Gott einen ersten Schritt geben wird. Einen Anfang. Und das ist der erste Schritt. Und der ist so interessant. Der erste Schritt ist sowieso immer der interessanteste. Wir haben hier, und ihr könnt gerne nochmal in den Text hineinlesen, 2. Mose 12, Abvers, was war es, 21. Wir haben hier ja eine Blutsymbolik. Das Blut des Lammes nehmen und es an die Türpfosten und an die Schwelle streichen. Viele von uns kennen diese Geschichte vielleicht aus dem Kindergottesdienst oder aus Kinderbibeln oder aus der eigenen Lektüre. Wir befinden uns ja nicht nur an dieser Schwelle zur Freiheit, sondern wenn man genau in den Text hineinschaut, dann sind diese 10 Plagen, von denen die Ägypter heimgesucht wurden, die sind noch in vollem Gange. Wir befinden uns zwischen der 9. und der 10. Plage. Die 10. Plage, eine sehr grausame Plage, und man könnte darauf schließen, ein grausamer Gott, aber wir dürfen nie vergessen, dass diese 10 Plagen uns in erster Linie sagen möchten, dass dies jetzt schon der 10. Versuch ist. Der 10. Versuch Gottes, mit seinen Mitteln den Menschen Pharao davon zu überzeugen, das Volk Israel gehen zu lassen. In dieser Nacht, so wird angekündigt, entsendet Gott den Engel des Todes, um in Ägypten jegliche Erstgeburt zu töten. Aber das Haus, an dessen Türpfosten Blut klebt, dieses Haus wird verschont, also eine Blutsymbolik. Für uns heute nicht mehr ganz so leicht erschließbar, weil wir ein anderes Verständnis von Blut haben. Das Alte Testament verbindet, wenn es an Blut denkt, Leben. Wir verbinden damit eher Tod. Es geht also, kurz gesagt, um Leben und Tod. Und über Leben und Tod, da hatten die Ägypter ja so ihre eigenen Vorstellungen. Und die kann man sich im Moment recht gut anschauen, hier in Hamburg. Deswegen habe ich auch der Predigt diesen Titel gegeben. Was Tutanchamun nicht wusste, da läuft ja diese gleichnamige Tutanchamun-Ausstellung. Wir haben das uns diese Zeit und auch das Geld genommen und sind dorthin gegangen mit den Kindern am letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag und haben diese faszinierende Reise in die Vorstellungswelt der Ägypter vorgenommen, wo es um ihre Vorstellungen darum geht, was der Tod ist. Und immer musste ich daran denken auch, und das war das Interessante für mich, als Menschen, der mit der Bibel lebt und sie ernst nimmt in seinem Leben, dass die Zeit, von der wir hier redeten und die wir betrachten konnten anhand der dort ausgestellten Artefakte, ungefähr das 14. Jahrhundert vor Christus ist. Und das war die Zeit, in der Israel sich höchstwahrscheinlich da in Ägypten befand. Also wir sind zeitgleich. Und mit diesen Vorstellungen und mit dieser Vorstellungswelt von Tod und Sterben hatten sie zu tun. Das waren die Einflüsse, die auf sie geübt wurden und die im späteren Verlauf sie natürlich auch mitgeprägt haben, weil wir können davon ausgehen, und der Text legt es ja auch nahe an vielen Stellen, viel später, dass Israel sehr mitgeprägt war und eigentlich nach 400 Jahren der Sklaverei mehr ägyptisch war als alles andere. Für die Ägypter ist es ganz interessant zu wissen, dass das Leben hier nur vorübergehend war, aber die Wirklichkeit, das wirklich reale Leben, das beginnt nach dem Tod. Und es wurde auch sehr materiell gedacht, sonst hätte man wohl dem alten Tutanchamun nicht so viel, Gerümpel mit ins Grab gegeben, was natürlich heute auch sehr, sehr, sehr wertvoll ist. Keine Angst, ihr braucht da nichts mitgehen lassen, sind alles Repliken in dieser Ausstellung. Ne? Und diese ganzen Kostbarkeiten, die wurden mit ins Grab gelegt und alles hatte seine Symbolik, aber im Grunde genommen war es die Auffassung, wer wenig mitnimmt, hat auch drüben wenig, wer viel mitnimmt, der hat auch drüben bessere Chancen, und die wollten natürlich bestimmten Leuten, wie diesem König, da ganz gute Chancen geben. Viele Bedingungen waren nämlich zu erfüllen, um diesen Eingang in die Unsterblichkeit zu erlangen, und das war schon gar nicht jedem vergönnt. Der Mensch bestand für die Ägypter aus 5 Teilen. Ja, wir sagen ja heute aus 3 Teilen, wir Adventisten sagen ja überhaupt nicht aus Teilen, wir sagen, das sind Bezeichnungen, je nachdem, welchen Blickwinkel man einnimmt, aber die Ägypter sagten, der Mensch bestünde aus 5 Teilen. Das ist erstmal sein Körper, deswegen war es ja auch wichtig, dass der Körper erhalten wird durch die Mumifizierung. Dann, ganz interessant, der Schatten war der 2. Teil. Wer von uns denkt schon an seinen Schatten? Das ist eher was Negatives, wenn wir jemandem sagen, du hast einen Schatten. Dann denken wir eigentlich, der hat irgendwie eine Schraube locker. Ne? Aber für die Ägypter war der Schatten ein realer Bestandteil des Menschen, vielleicht weil sie so viel Sonne hatten, da wussten sie Schatten mehr zu schätzen, weil sie sagten, der ist ja ganz real und trotzdem nicht fassbar. Und das war für sie eine Symbolik, dass es diese andere Wirklichkeit nach dem Tod wirklich gibt. Weil sie ist ja da, auch wenn wir sie nicht greifen und nicht beeinflussen können. Das ist ganz interessant. Das war der 2. Teil. Und der 3. Teil, das war die Lebenskraft. Also was wir Vitalität nennen würden oder die Bibel Odem nennt. Also dass ein Mensch überhaupt lebt und nicht nur lebloser Körper ist. Dann der 4. Teil, eigentlich auch sehr interessant, war der Charakter. Also welche Wesens Eigenarten nehme ich mit, bilde ich aus. Ein durchaus adventistischer Gedanke, erinnert mich an ein Zitat von Ellen White, wo sie sagt, das Einzige, was wir in den Himmel mitnehmen werden, ist unser Charakter. Und der fünfte Teil schließlich, und das interessiert uns heute am meisten, das ist spannend, war der Name. Der Name einer Person. Also Name war nicht nur eine Bezeichnung, er hätte auch so oder so ausfallen können, sondern der Name war gleich für diesen Menschen. Alle fünf Dinge mussten also in das Totenreich mit eingehen, wenn man überleben wollte. Das Totenreich war das Eigentliche, das, was Bestand hatte. Deswegen, und das ist jetzt sehr interessant, bauten die Ägypter auch ihre Häuser, also die einfachen Ägypter, sage ich jetzt mal, nicht die Könige und die Oberschicht, sondern die einfachen Ägypter mussten ihre Häuser aus vergänglichem Material bauen, aus Ton, aus Stroh. Aber alles, was Tempel und Gräber waren, das war aus Stein. Das wurde aus dem Material gebaut, was auch wirklich Bestand hatte. Und überall wurde, und deswegen war der Name wichtig, in dieser Ausstellung kann man das auch wunderbar sehen, wurde der Name eingraviert, eingeritzt, eingemeißelt. Also so oft wie möglich an allen Ecken und Enden und dann immer in Stein oder in Metall, in das, was Bestand hatte. Damit dieser Name auf jeden Fall überlebt. Der Name war einer der fünf Dinge, die überleben mussten. Daher erklärt sich auch, dass wenn man einen König töten wollte, nachdem er bereits schon tot war, und schaden wollte, dann hat man seinen Namen entfernt. Das war gängige Praxis damals. Die Archäologen finden immer wieder so Sachen, wo ganz viele Namen ausgemeißelt wurden. Ne? Da ein König wurde abgelöst von dem anderen, der den ersten nicht so gut fand, und dann hat er überall ausmeißeln lassen den Namen. Der Name musste weg. Damit stellte man sicher, dass er auch im Totenreich, dass der Bursche da nicht anzutreffen war. Das war die Kultur, in der Mose aufwuchs. Und im zweiten Buch Mose sehen wir, wie sehr Mose selber davon geprägt wird. Weil ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in all den 10 Plagen und immer wieder rennt er zum Pharao, wird der Name des Pharao nicht einmal erwähnt. Und das ist genau die Überzeugung der Ägypter gewesen. Ne? Wenn du ihn erwähnst, den Namen, dann gibst du ihm Bestand. Die Bibel erwähnt ihn nicht. Wer wird aber erwähnt mit Namen? Die beiden hebräischen Hebammen, die dafür sorgen, dass der Todesbefehl für die Tötung der Jungen nicht durchgeführt wurde. Die werden mit Namen erwähnt. Das ist also diese Kultur damals gewesen. Die sollen überleben, da wird das Andenken bewahrt. Die waren also außerordentlich wichtig, der Name. Teil des Menschen selber, nicht nur einfach eine Bezeichnung für diesen Menschen. Daher fragt Mose, als er Jahrzehnte später vor diesem Dornbusch steht, dem brennenden, in der Wüste, sagt er, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie werden mir sagen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und Gott gibt eine Antwort. Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Die Häuser, die einfache Ägypter bauten, die waren also aus vergänglichem Material. Auch die der Israeliten sicherlich. Die jetzt an der Schwelle zur Freiheit stehen. Das Einzige, und das war nur das Interessante, was ich gelernt habe, nicht in dieser Ausstellung, aber aus einer anderen Quelle, das Einzige, das aus Stein gemauert war bei diesen vergänglichen Häusern, Lehmhäusern, das war der Türrahmen und die Oberschwelle. Also wir würden sagen heute der wie sagt man irgendwie, Zarge. Ne? Also der Sturz und der ganze Türrahmen. Das wurde aus Das konnte man sich noch leisten, den aus Steinen zu machen. Und deswegen hat man da die Namen einritzen lassen oder eingemeißelt. Damit wenigstens auch bei den armen Leuten irgendwas überlebte von dem Namen. Das war ganz wichtig. Und die Archäologen finden heute noch sehr viele Türrahmen, auf denen Namen stehen. Von den Leuten, die in diesen einfachen Häusern gewohnt haben. Und ich glaube, vielleicht an dieser Stelle, wo ich das sage, den Türrahmen erwähne, da fällt für den einen oder den anderen so ein Groschen, was der Bezug ist jetzt zu dem Text, den wir gelesen haben, über das Bestreichen der Türpfosten und der Oberschwelle, beides wird nämlich erwähnt, mit dem Blut des Lammes. Die christliche Gemeinde im Neuen Testament hat Jesus schon richtig begriffen, der diese Symbolik als eine Symbolik des Evangeliums aufnimmt, wenn er das Passamahl mit dem Abendmahl in eins setzt und von seinem Blut und seinem Körper spricht. Das Blut musste auf Türbalken und Türrahmen gestrichen werden, um deutlich zu machen, wenn du ewiges Leben willst, dann geht das nicht mit deinem Namen. Dann geht das nicht mit deinem Namen. Wenn du überleben willst, dann nur, wenn du begreifst, dass es in erster Linie nicht um dich geht, sondern um Gott. Das war jetzt eine lange und historische Einleitung, ne? Aber interessant. Und wir sind nun in der Lage zu sagen, der Weg aus der Sklaverei ist auch der Weg aus der Sklaverei des eigenen Egos. Der Weg aus der Sklaverei ist auch der Weg aus der Sklaverei des eigenen Egos. Du musst nicht mehr versuchen, deinen Namen krampfhaft für die Ewigkeit zu behalten, als ob du dafür Sorge tragen musst. Nun wird deutlich, warum Jesus sagen kann in Matthäus 16, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jesus dreht hier die ganze ägyptische und damals auch nahöstliche Kultur um und auch eigentlich die Werte unserer Psyche, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir Fortbestand haben. Das ist die Aussage zum Abendmahl Jesu. Und diese Symbolik nimmt er auf. Das Zeichen an den Türpfosten, das Überpinseln des eigenen Egos, als Einladung, dass Gott Platz in meinem Leben hat. Das war nicht der Abschluss eines Projektes, damals in der Wüste mit dem Bestreichen. Das war nicht der Abschluss eines Bekehrungserlebnisses oder eines Vorgangs, sondern genau genommen war es der Startschuss. Da geht es ja los, es ist der Beginn einer Geschichte. Nach 400 Jahren der Sklaverei, in denen auch Gott weitgehend in Vergessenheit geraten war, das dürfen wir nicht vergessen, erlebte Israel, dass Gott der Herr des Lebens ist. Dass er allein beschützt und dass kein Name auf einem Türpfosten uns beschützen kann und das Überleben garantiert, aber dass er das tut. Es war ein erster Schritt und in jeder Nacht folgten noch viele weitere Schritte, als sie losgingen. Der Aufbruch in das Land, das Gott versprochen hatte. Der Beginn eines Weges. Diese ganze Symbolik bezieht Jesus auf sich, wenn er beim Abendmahl den Teilnehmenden Brot und Wein reicht und sie einlädt, mit ihnen den Weg zu gehen, den Weg in die Freiheit. Sie lehrt, dass sein Sterben und Leben am Kreuz sie vor der eigenen Schuld beschützt. Dass er es ist, der den Weg in die Freiheit kennt und mit uns gehen will. Viele Lektionen sind auf diesem Weg zu lernen. Ich glaube, in diesem Viertel haben wir einige Lektionen davon betrachtet, von diesem Weg, den das Volk ging. Genauso viele Lektionen sind auch zu verlernen und das gilt für uns eben auch. Es ist nämlich der Weg mit Gott. Und auf diesem Weg kann man eine Menge erleben. Das ist ja unser Jahresmotto. Gott erleben. Dinge, Sachen, Gott selber erleben. Ich werde immer wieder gefragt, und es wird mir auch angetragen, wie sieht das denn praktisch aus? Mach das doch mal praktisch. Ne? Mach das praktisch anhand von konkreten Situationen und Handlungsweisen. Also wie wird man befreit von dem eigenen Ego? Ja, wie geht man diesen Weg mit Gott denn los? Manche fragen, wie kann ich denn Gott erleben? Was muss ich denn da tun? Und ich muss sagen, dass das sehr, sehr schwierig ist. Ich lerne das auch immer dadurch, dass ich selber diese Geschichten von euch höre oder meine eigenen erlebe. Es ist immer schwer, anderen zu sagen, was sie tun müssen. Und ich habe selber noch oft das Gefühl, dass ich Gott zwar erlebt habe, aber nicht wirklich sagen kann, dass ich ihn kenne, dass ich immer wieder neu daran bin. Aber eine Antwort habe ich für euch heute. Ich weiß nicht, ob es eine Antwort ist, die euch gefällt, aber ich glaube, es ist eine biblische Antwort auf die Frage, wie kann ich das denn praktisch tun? Wie kann ich denn praktisch diesen Weg losgehen? Wie kann ich loswerden von dem eigenen Ego? Wenn wir zur Fußwaschung gehen, jener Demutsübung, die scheinbar immer aktueller zu werden scheint, dann kommt und macht mit. Wenn euch das Brot oder der Wein gereicht wird, dann greift zu und nehmt. Beides bedeutet nämlich, dass Gott auf euch zukommt und euch einlädt und wir begegnen ihm, wenn wir anzunehmen in der Lage sind. Deswegen meine Antwort hier, praktischer als das Abendmahl wird es nicht. Hier können wir antworten, hier können wir erleben, hier können wir Gott erleben und das ist die Einladung, die ich an euch ausspreche. Amen.